So, wer von euch kennt Disaster Recovery, Katastrophenrettung? Ich hätte mehr erwartet. Wenn Sachen falsch gehen, gibt es die Möglichkeit, das vorbereitet zu haben und einen Recovery-Plan zu haben. Im Idealfall habt ihr eine zweite Idee, wenn Sachen falsch laufen. Recovery in eurem Datenzentrum ist ein bisschen sehr gewöhnlich. Hier haben wir eine Recovery 10 Jahre später und genau, wenn Disaster Recovery auf Raketenwissenschaft trifft, der Vortrag von Piston Maker.
Right. Thanks for coming.
Danke, dass ihr da seid. Ich werde versuchen, euch eine kleine Geschichte zu erzählen, darüber einen toten Satelliten daran zu hindern, Weltraummüll zu werden. Ganz kurz, wer bin ich? Ich bin ein Student an der TU Berlin. Ich bin kein Raumfahrtingenieur. Also eure Folgefrage kann sein, wo bekomme ich einen Satelliten her? Meine Universität hat ein paar von den Dingern. Sie haben 30 gelauncht. Und sie werden normalerweise finanziert, dass sie gestartet werden und werden dann einfach so lange geflogen, bis sie funktionieren. Sie fliegen normalerweise länger als ihre einjährige Lebenszeit.
Die haben tatsächlich ein Modul, was man besetzen kann, wo man beigebracht kriegt, wie man Satelliten betreibt. Und wenn man die einmal gemacht hat, und das können alle, dann darf man das auch weiterhin machen. Und da haben wir gearbeitet mit anderen Satelliten, aber heute geht es um einen Satelliten, der viel älter ist, und das ist BSAT-1. Das ist eine Größeneinheit, das ist so eine standardisierte Größe und Gewicht. Damals war das ein ziemlich neues Konzept, diese Standardisierung. War einer der ersten von diesen kubischen Satelliten, der erste von dieser Universität, wurde mit einem sehr kleinen Budget zusammengestellt und war ein sehr abenteuerliches Projekt wohl. Und heutzutage gibt es also von diesen Dingern Viertausende im Weltraum. Und das Projekt tatsächlich war erfolgreich und das Ding ist mittlerweile in so einem hohen Orbit, dass es schon noch 20 Jahre brauchen wird, bis das Ding wieder auf die Erde zurückkommt und verbrennt. Das Problem ist, in 2011, nach der primären Mission, kamen aus dem Ding nur noch ungültige Daten raus. Das heißt, sie haben da ein bisschen rumdiagnostiziert und sie haben rausgefunden, okay, vielleicht liegt es ja irgendwie an Strahlung, weil im Weltraum gibt es ja schon irgendwie mehr Strahlung. Und also haben sie gewechselt auf einen anderen Computer. Also sie hatten zwei auf dem Satelliten als Redundanz aus genau diesen Gründen und hey, es hat wieder funktioniert, wunderbar. Und dann ist es in 2013 genauso nochmal passiert und sie hatten keine Computer mehr im Satelliten. Doof. So, und irgendwann habe ich das erfahren und habe jemanden von diesem Projekt bei einer Universitätsparty getroffen und wir haben da ein bisschen drüber geredet, über die Symptome und ein bisschen Theorien gesammelt und haben uns gedacht, das wirkt eigentlich nicht so richtig wie ein Hardwarefehler, sondern eher wie ein Softwarefehler. Und das würde bedeuten, dass wir irgendwie wieder eine Chance haben, das Ding zum Leben zu kriegen. Also, hier ist der Plan. Wir finden erstmal raus, wie der Satellit funktioniert, relativ schnell. Dann versuchen wir herauszufinden, was das Problem ist, dann reparieren wir das Problem und dann haben wir einen neuen Satelliten. Dieser neue Satellit, wir haben jetzt nicht so richtig viel Zeit, um das alles im Detail anzugucken. Der Punkt ist, wir haben sehr viele duplizierte Komponenten und die sind alle in so verschiedene Subsysteme organisiert. Das sind diese Kästen hier und die sind alle verbunden mit zwei CAN-Bussen, auch wieder aus Redundanzgründen. CAN-Bus ist eigentlich ein Automobilprotokoll, aber es hat sich in viele Anwendungszwecke gefunden, wo man Zuverlässigkeit braucht. Aber so, wir reden vor allem über diese beiden hier, den Computer, der an Bord ist und den Kommunikationscomputer. So, der Kommunikationscomputer, der besteht aus zwei identischen Strängen. Jeder davon hat eine Antenne, relativ selbsterklärend, einen Transceiver, also eine Antenne, die empfangen und senden kann, und einen Terminal Node Controller, einen sogenannten. Das ist eine Kontrolleinheit, die mit dem CAN-Bus verbindet und das Ganze zusammenbringt. So, und der macht zum Beispiel auch die Telemetrie, der encodet und dekodiert die Telemetrie, genauso wie die Commands, die gesendet werden. Und das ist in dem Fall Halbduplex und das bedeutet also, man kann nur eins gleichzeitig machen. Man kann nicht gleichzeitig Kommandos senden und Telemetrie empfangen, sondern man muss immer dazwischen hin und her wechseln. Und wie das funktioniert, kommen wir später noch zu. Das nächste ist der Onboard-Computer, der Bordcomputer. Der macht alles Allgemeine. Also der macht alles so ein bisschen. Der sammelt die ganzen Sensordaten, der macht die Telemetrie, der kontrolliert alle Aktoren. Der basiert auf einem ARM7 TDMI-Kern mit 60 MHz. Das ist ungefähr äquivalent zwischen einem Game Boy Advance und einem Nintendo DS von der Rechenkraft her. Man braucht aber nicht so viel. Wir haben 2 MB SRAM, wir haben 2 Flash-Chips, das heißt 16 MB für Software, also Firmware und Konfigurationen und sowas. Und wir haben einen 4 MB Telemetrie-Flash-Chip für die Telemetriedaten. Und so ganz sieht das Ganze aus. Das ist hier alles auf so einem 10x10 Leiterplatte, 10x10 cm Leiterplatte. Man sieht hier auch die ganze Redundanz. Ne? Wir haben alles links und rechts und es ist alles identisch gedoppelt. Und die werden so zueinander gestapelt. So, wenn das jetzt hier lädt, kann ich das mal zeigen. Die stapeln sich so auf zu diesem Würfel. Dann packt man noch ein paar Haufen Solarzellen oben drauf. Und da hat man einen neuen Satelliten. Den packt man auf eine Rakete und dann hat man es im Weltraum. Wo ist er jetzt im Weltraum? Ja, der ist in einem 700 Kilometer Radius Orbit, also 700 Kilometer über der Erdoberfläche und bewegt sich mit 7,5 Kilometern pro Stunde, pro Sekunde. Und das heißt, der macht eine Erdumdrehung ungefähr alle 100 Minuten. So, das kann man jetzt hier sehen. Das ist eine Grafik, die vom Nordpol runterguckt. Und das heißt, der geht hauptsächlich vom Norden zum Süden. Und man sieht, dass da, wo die Tür Berlin ist, da rotiert er einmal oben drüber. Und dann gibt es aber auch ein paar Orte, wo gibt es halt nur so 2 Zeiten pro Tag, morgens und abends, wo die Basisstation die richtige Ausrichtung hat, um mit dem Satelliten zu sprechen. Also nur wenn man diesen direkten Sichtkontakt hat, dann kann man einen Kontakt herstellen, so wie da gerade eben in der Animation. So, diese Fenster sind immer nur so 10 bis 15 Minuten lang und davon kriegt man 3 bis 4 im Morgen und 3 bis 4 am Abend. Und das sind wirklich die einzigen Gelegenheiten, die du hast, um mit dem Satelliten zu sprechen. So, und was macht man in der Zeit? Naja, man versucht es zu kontrollieren, den Satelliten. Also normalerweise sendet er keine Telemetrie tatsächlich. Das ist hauptsächlich, um Energie zu sparen. Das heißt, er wartet die ganze Zeit auf Kommandos und möchte, sobald er dann ein Kommando sieht, dann geht er in den aktiven Modus und dann wird er anfangen, Telemetrie zu übertragen. Alle ungefähr 3 Sekunden. Und der Grund, warum er das in diesen Bursts macht, also diesen einzelnen Strömen, ist, weil er dazwischen immer wieder Daten sammeln muss. Ne? Das heißt, man kann auch in diesen Zwischenzeit kann man immer wieder neue Kommandos senden. Ne? Und wenn er mal eine Zeit lang nichts empfängt, dann weiß er, okay, ich habe meine Ground-Station wieder verloren, ich kann jetzt wieder in Standby gehen. So, das Ding ist, okay, wenn wir jetzt aber nur 15 Minuten haben, was machen wir mit den restlichen 22 Stunden? So, da gibt es ein System, das nennt sich Offline-Telemetrie. Das ist relativ üblich auf solchen Satelliten. Implementiert aber jeder ein bisschen anders. Und was man also macht, ist, alle 90 Sekunden wird der Satellit seine aktuellen Telemetriedaten nehmen und die in den Flash schreiben. Und alle diese Sendeframes, also diese Sachen, die auf einmal geschickt werden, sind einmal ein Satz Telemetrie von jetzt gerade und dann 3 Sätze von der vorher gesammelten Telemetrie. Und das heißt, mit jeder Überfahrt kann man immer wieder halt eine kleine Zeitscheibe von der Erfahrung des Satelliten bekommen. So viel dazu, wie Satelliten funktionieren. Jetzt rausfinden, was passiert ist. So, wir versuchen mal rauszukriegen, was beim zweiten Fehler passiert ist, ne, im März 2019. Also sie haben versucht, den Satelliten zu kontaktieren und statt dass das passiert, haben sie nur leere Frames sozusagen bekommen. Was auch immer das bedeutet, da kommen wir später zu. Das Problem ist, er hat auch nicht aufgehört, nach den 60 Sekunden zu senden, sondern er hat einfach immer weiter gesendet. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet ein leeres Paket in dem Fall? Da gibt es ein Standard-Paketformat für. Das kommt vom CCSDS, das Komitee für Raumfahrtsysteme. Und da kann man sehen, dass hier alles, was grün und drunter ist mehr oder weniger Custom, aber vor allem haben wir einen Masterframe und in jedem Masterframe sind mehrere einzelne Transferframes. Und unter diesen Transferframes hat man dann die Source Packets und das ist so ähnlich wie ein UDP-Paket oder sowas. So, das heißt, das erste Ding von diesen Transferframes ist, dass man die aktuelle Zeit übertragen kann und der Rest ist dann, also das die aktuellen Daten und danach die Daten, die vorher gesammelt wurden. So, und ich werde euch jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist ein sehr langweiliger Standard, aber das hier ist, wie ein Transfer-Frame aussieht hier auf der linken Seite. Man hat eine magische Nummer am Anfang, eine ASM, ein angehängter Synchronisierungsmarker, da haben wir, und dann haben wir ein virtuellen Kanal-Identifier. Da kann man dann halt definieren, welche Art von Telemetrie das gerade ist. Also das können, ob das jetzt gerade zum Beispiel Live-Daten sind oder alte Daten. Wir haben einen Frame-Counter, das ist nur ein kleiner Zähler, der zählt einfach jedes Mal hoch, wenn ein Frame gesendet wird. Und das ist sehr praktisch, weil man dann den Zähler prüfen kann und wenn man dann eine Lücke drin hat, dann weiß man, dass man ein Paket verpasst hat. Wir haben ein API-ID, das definiert die Art der Telemetrie. Also das könnte bedeuten, hey, ist das gerade ein Flashdump oder ist das normale allgemeine Telemetrie, sind das Bilddaten, was auch immer. Und dann haben wir das Packet Data Field, das sind einfach die tatsächlichen Daten, die übertragen werden sollen. Das ist, wie das aussehen kann, wenn man das als Hexdump ausgibt. Da habe ich jetzt hier wieder den Kommandoteil gezeigt und das ist übrigens, wie die Pakete aussahen nach dem Fehler. Also wir haben eine Menge Nullen, aber ein paar Sachen können wir trotzdem noch sehen. Ich fasse euch mal das mal zusammen. Die ASM ist immer noch korrekt. Der MCFC ist immer noch korrekt, aber alles andere, das Online-Transfer-Frame mit der Live-Telemetrie ist irgendwie alles null. Und die Offline-Transfer-Frames, die haben so ein paar Marker, die sagen, ich habe versucht, Offline-Telemetrie zu bekommen, aber da war nichts im Speicher. So, das sind also die Symptome, die wir bekommen. Und basierend darauf müssen wir jetzt rausfinden, was das Problem ist. Das heißt, wir fangen erstmal an. So, wir haben jetzt hier einen Flowchart. Wie macht dieser Onboard-Computer das, diese Dinger zu generieren? Wie generiert er diese Daten? Also, da gibt es zwei Aufgaben. Die eine generiert die Telemetrie, die andere überträgt sie. So, wir haben jetzt hier den Assembly-Time-Task erstmal. Da werden erstmal die Pakete zusammengepackt in diese Master-Frames. Und da haben wir einen Timer oben, und das ist diese Assembly-Time, das ist dieser 90-Sekunden-Timer, von dem wir vorher geredet haben. Und der kann natürlich auch auf eine kleinere Rate fallen, wenn man gerade weniger Daten übertragen will. So, und dieser Wert, also diese Zeit, die steht irgendwo im Flash. Es ist eine Einstellung, die irgendwo konfiguriert ist. Und das heißt, es wird jetzt ein neues Transfer-Frame generiert. Das wird zusammengepackt, wird in Flash gepackt, damit das später runtergesendet werden kann. Und dann haben wir die Übertragungsaufgabe. Und da haben wir als erstes diesen 3-Sekunden-Timer auf der linken Seite. Das sind diese Lücken zwischen den Frames, die wir generieren wollen. Und das heißt, er wartet immer 3 Sekunden, nachdem wir das letzte Paket gesendet haben. Dann kommt dieses 60-Sekunden-Timer, über das wir gesprochen haben. Ne? Das ist auch ein konfigurierbarer Parameter, der HDC-Timeout heißt, der normalerweise 60 Sekunden sind. Und dann konstruieren wir unser Master-Frame, indem wir unsere ganzen Online-Frames aus dem RAM nehmen und dann aus dem Flash die ganzen alten Frames nehmen. Dann packen wir die magische Nummer daran und den Counter und dann senden wir es los. Okay. So, was wir jetzt damit machen können, ist, wir können farblich markieren, ob diese Dinge funktionieren oder nicht, basierend auf dem, was wir beobachtet haben. Also, der Timer, der 3-Sekunden-Timer, immer noch normal. Wir wissen auch, dass die ASM und die MCFC immer noch funktionieren. Wir wissen auch, dass dieser 60-Sekunden-Timer irgendwie nicht mehr funktioniert und wir haben auch nicht wirklich irgendeine Indikation, dass irgendwas in den Speicher geschrieben wurde, weil der Marker hat gesagt, da steht nichts im Flash. So, jetzt ist die Frage, haben wir da irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen diesen Dingen? Und wir denken da immer drüber nach und dann merken wir, warte mal, alles, was da kaputt ist, ist von diesen Konfigurationsparametern kontrolliert. Also, ne, wenn dieser Timeout-Parameter super groß wäre plötzlich, dann würde das einfach erst nach einer sehr viel späteren Zeit austimen. Also würde es so aussehen, als würde es nicht austimen. Und genau das Gleiche mit den Daten, die wir nicht finden können. So, also wo kommen diese Daten her? Die sind in einem externen Flash zusammen mit der Software. Das ist ein gemeinsamer Flash-Chip. Da gibt es 3 Software-Images im ersten Teil vom Flash und dann im hinteren Teil vom Flash, da ist eine Megabyte-Page für die verschiedenen Konfigurationssysteme des Computers. Da gibt es verschiedene Abbilder, damit du halt gesichert sein willst gegen Bitflips, ne? Damit, wenn ein Software-Image kaputt ist, kannst du noch ein anderes benutzen. Jetzt ist die Frage, was könnte diese Parameter korrumpieren? Also haben wir einfach mal gesucht nach allen Orten, wo in den Flash geschrieben wird, weil es ist tatsächlich gar nicht so eine lange Liste, weil die Software ja sehr stabil sein soll. So, das heißt, wir können einmal ein Telecommand benutzen. Das heißt, es gibt einen Command, mit dem man einfach sagen kann, hey, wir möchten jetzt Speicher ändern. Aber wir haben ja damals keine Commands gesendet, als der Fehler aufgetreten ist. Also können wir sagen, das war es wahrscheinlich nicht. Dann gibt es das Starten einer frühen Orbitphase. Das sind ganz viele Sachen, wo der Satellit sich erstmal aufsetzen muss und Dinge konfigurieren muss. Das Ding ist, das ist nur 2009 passiert. Das heißt, das können wir eigentlich auch sagen, wird wahrscheinlich nicht passieren. Und das Letzte, was passiert, ist der Bootcounter, der Startzähler. Das heißt, jedes Mal, wenn das Ding neu startet, dann zählt es einen kleinen Zähler hoch, der sagt, so oft habe ich neu gestartet. Und das passiert bei jedem Start. Okay, das ist das Einzige, was regelmäßig laufen sollte. Also gucken wir uns das mal an. So, dieser Bootzähler, der ist in der Telemetriesystem-Page gespeichert. Sie haben sich irgendwie überlegt, dass der da gespeichert sein sollte. Also was bei jedem Boot passiert, ist, Sie lesen die Parameter aus dem Flash, ja, die gesamte Speicherseite aus dem Flash, dann modifizieren Sie das im Speicher, dann löschen Sie die komplette Flash-Seite und schreiben Sie neu. Jetzt ist die Frage, warum machen Sie es so und nicht direkt im Flash? Und das hat damit zu tun, wie Flash funktioniert. In dieser Art von Flash-Speicher ist es so, dass man ein einzelnes 0-Bit nicht wieder zu einer 1 programmieren kann. Wenn du eine einzelne 0 zu einer 1 programmieren willst, musst du die ganze Page löschen, um also alles wieder auf eine 1 setzen, was der gelöschte Zustand ist, und dann wieder alle Einsen zu Nullen ändern. Das heißt, sie müssen diesen kleinen Tanz durchführen, wenn sie alles wieder nullen wollen. Oder wenn sie Nullen setzen wollen. Aber das Ding ist, es gibt also ein kleines Fenster an Zeit zwischen der Löschung und der Neuprogrammierung von der Speicherpage, wo das komplett gelöscht ist. Und wenn wir in genau dem Moment ein Reset von dem Satelliten haben, weil wir Strom verloren haben oder irgendwie sowas, dann würde diese Speicherpage kontinuierlich dauerhaft nur Nullen lesen und nicht mehr geändert werden. Und das heißt auch, dass dieser Speicherparameter geändert ist, und das würde auch heißen, dass nur alle 50 Tage die Telemetrie wieder übertragen wird. So, das ist jetzt also erstmal unsere Theorie, und die können wir jetzt vielleicht testen. Und das Schöne ist, es gibt einen Telecommand, mit dem wir diese Assembly Time vorübergehend ändern können. Das heißt, wir können jetzt einfach mal ausprobieren, sie zurückzuändern und gucken, ob das hilft. Wir können leider nichts anderes ändern in dem Speicherbereich, aber den können wir auf jeden Fall ändern, und das sollte uns zumindest irgendwo hinbringen. So, das ist jetzt, wie die Telemetrie-Seite aussieht, wenn wir sie operieren. Und das ist natürlich sehr klassisch, irgendwie, ne? Grüner Text auf schwarzem Hintergrund. Das ist, wie es meistens aussieht, wenn man den Satelliten operiert. Das Ding ist, man kriegt halt eine Menge Nullen, und deswegen sieht das alles so aus. Jetzt benutzen wir unseren magisches Kommando, und siehe da, wir kriegen das erste Mal seit über 10 Jahren Telemetrie zurück.
So hat sich herausgestellt, dass es eigentlich noch voll funktioniert. Das ist der gleiche Zustand, den er 10 Jahre davor hat. Ich habe auch einen Befehl gefunden, mit dem man einen Flash dumpen konnte. Das wurde noch nie benutzt. Ich weiß nicht warum, aber wir können das alles runterlesen, und das hat bestätigt, dass das wirklich gelöscht worden ist. Aber wir haben das alles unten, aber wir können es nicht weiter bedienen, weil ein paar Features immer noch kaputt sind. Weil diese Parameterseite eben noch ein paar andere Sachen enthält, und ein paar Spannungen sind falsch. Das heißt, wir müssen das dauerhaft reparieren. Bevor wir das machen, hören wir jetzt auf, mit dem echten Raumschiff zu manipulieren, und machen das einfach hier auf der Erde. Also wir brauchen ein Entwicklungssetup, und man baut jetzt einfach mehrere Einheiten von diesem Satellit. Und man hat einen, den man in das Weltall schickt, und genau, baut dann eben auf der Erde weiter. Aber das Problem ist, man hat jetzt dieses Development-Modell auseinandergebaut, weil man die Teile für was anderes gebraucht hat. Und weil das jetzt eben eine Serie ist, ich habe zum Beispiel für den BSAT-9 gearbeitet, das heißt, wir haben das Lasermodell genommen und ein paar Komponenten rumgeschraubt und haben jetzt einen Frankenstein BSAT-1. Das sieht jetzt ungefähr so aus. Also es ist eine sehr, sehr grundlegende Version davon. Wir haben das Board mit den LEDs, die anzeigen, was an und aus ist, und ein paar Sachen, die da rumhängen, so ein JTAG-Adapter und der Transceiver da oben rechts, das konnten wir nicht anschrauben, das heißt, wir haben es daneben gelegt. So, wir haben JTAG und alles Mögliche. Und jetzt die Software-Seite. Das Problem ist, dass niemand, der daran gearbeitet hat, noch da ist. Aber wir hatten noch die Kontakte zu einem Projektleiter, und damit konnten wir dann zumindest fast vollständige Satz von Binaries und Quellcode zusammenschustern. Aber wir hatten leider keine Symbol-Maps, die die Binaries zum Source-Code zusammenführen. Das heißt, es muss alles von Hand gemacht werden. Das war jetzt nicht wirklich schwierig, weil wir einen Quellcode hatten, aber es war halt ein bisschen nervig. Jetzt haben wir dieses Setup und jetzt müssen wir reingehen und das versuchen zu reparieren. Okay, können wir einfach einen Befehl nutzen, um diesen Flash-Bereich zu beschreiben. Und es gibt einen Befehl, dieses Command Write D-Word. Das Problem ist aber, das funktioniert nur in der Parameterbereich. Und das liest einen 16-Bit Größenbereich und das Problem ist aber, dass das wurde gelöscht. Das heißt, das liest jetzt 64 Kilobytes, aber die maximale Größe ist 8 Kilobyte. Das heißt, das wird nicht klappen. Dann wird das die Daten in den SRAM-Buffer lesen, der auch für 8 Kilobyte ist. Das heißt, er wird diesen Buffer überschreiben. Aber wenn man annimmt, dass alles, was dahinter kommt, nicht so wichtig ist, dann wird das die Flash-Page löschen, den Buffer modifizieren und dann versuchen, diesen Buffer, diesen 64K-Buffer in den 8K-Buffer zu schreiben. Da gibt es zum Glück einen Bounce-Check, der dann abbricht. Also sobald so eine Seite voll gelöscht ist, dann kann man das nie wieder benutzen, also diese Onboard-Software, um darauf zu schreiben. Das ist sozusagen verbrannt. Wir müssen also die Onboard-Software verbessern. Wir brauchen also eine Software-Upload-Kapabilität, aber das Raumschiff unterstützt das nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen kreativ werden. So, wir müssen ein bisschen patchen, so einen komischen Software-Upload machen und dann diese Funktionalität hinzufügen, um dann später einen richtigen Software-Upload zu machen. Das Vorteil ist, dass es beides im selben Flash-Chip ist. Können wir das dann neu schreiben, ja. Der erste Schritt ist, müssen wir den neuen Code in den Speicher kriegen. Können wir das in den SRAM laden vielleicht? Das ist die erste Option. Das wäre ganz praktisch, weil SRAM ist ziemlich sicher, weil nach dem nächsten Reset ist es wieder weg. Das heißt, wenn man was kaputt macht, dann ist es nachher wieder weg. Aber wir haben nicht genug Zeit, das zu tun, weil wir haben 15 Minuten bei jedem Überflug. Aber das ist leider zu instabil, dass es nach dem nächsten Pass alles wieder weg ist. Das heißt, wir können nicht zuverlässig sowas zusammenbauen. Es gibt auch wirklich kein Feature, mit dem man das tun kann. Das heißt, wir müssen ein paar Sachen missbrauchen, um das zu tun. Aber es ist nicht so das, was wir eigentlich wollen. Und die andere Alternative ist eigentlich der Flash. Und die einzige Sache, mit dem wir in den Flash schreiben können, ist diese Command-Write-D-Word. Und damit können wir eben nur in den Parameterbereich schreiben. Aber das stellt sich raus, das ist okay, weil das ist ein großer Flash-Chip. Und man kann überall schreiben. Und man kann überall ausführen. Das heißt, wir können neuen Code in diese Parameter-Section schreiben. Das hat ein paar Haken allerdings. Wir haben dieses Risiko, dass wenn wieder so ein Reset kommt und die Seite wieder löscht, dann wird das auch wieder alle Parameter zurücksetzen. Und es gibt allerdings auch sehr interessante, sehr wichtige Konfigurationen in anderen Stellen. Und wenn wir die löschen, das wäre nicht so toll. Zum Glück gibt es aber eine unbenutzte Parametersektion, die wir nutzen können. Es gibt uns 8 Kilobyte auf Speicher, wo wir neuen Code reinpunen. Aber tatsächlich können wir nur 4 Kilobyte benutzen, weil wegen einem Bug. In Wirklichkeit kriegen wir eigentlich nur 2 Kilobytes, weil es noch einen weiteren Bug gibt. Ja, das heißt, da passt kein richtiges Software-Image rein, das eigentlich 300 Kilobyte hat. Wir müssen also die laufende Software verlassen und dahin springen. Aber wie machen wir das? Erstmal brauchen wir Code Execution. Das war tatsächlich das Einfachste, weil es gibt ein Command Jump to Image, mit dem man zwischen den verschiedenen Software-Images wechseln kann. Und man kann es einfach nutzen, um überall beliebigen Ort hinzuspringen. Und das ist quasi ein dauerhafter Control Transfer. Das heißt, man kann einfach die Software verlassen und auch wieder zurückkommen. Das ist ein bisschen komisch, aber es hat funktioniert. Also können wir das einfach machen. Das gibt uns also Code Execution, aber die Originalsoftware läuft noch weiter. Aber wie kriegen wir jetzt Persistence? Also wie kriegen wir es hin, dass es danach auch noch weiterläuft? Wir müssen es irgendwie ändern, aber wir können den Flash nicht ändern, weil wir davon laufen, deshalb geht das nicht. Wir können nicht sowohl davon ausführen, aber nicht auch gleichzeitig schreiben. Wenn wir in SRAM springen, dann wäre das ein bisschen riskant.
Would be not so cool.
Die Frage ist jetzt, wie können wir die Onboard-Software modifizieren, ohne den Flash zu modifizieren? Dafür können wir einen Trick benutzen. Wir können den C++ Virtual Function Table Pointer benutzen. In C++, in dem die Software geschrieben ist, gibt es diese Funktion, mit der wir Methoden überschreiben können. Der Compiler ruft dann eine Funktion aus der...
Und das Ganze ist polymorphisch, das ist die ganze Idee davon. Also, wie können wir das jetzt eigentlich aufrufen, wenn es einen polymorphischen Typ hat? Naja, was der Compiler macht, ist, jedes Objekt hat einen virtuellen Pointer sozusagen, ein verstecktes Feld. Naja, nicht ganz, aber üblicherweise mit einem Absatz, mit einem Versatz 0, die in eine Tabelle im Flash zeigt, wo drin steht, für diese verschiedenen Typen von Parametern ist das die richtige Funktion aufzurufen. Üblicherweise ist diese Tabelle im SRAM, weil das ein Teil der Objektvariablen ist. Und die Inheritance wird tatsächlich sehr viel benutzt in dieser Software. Das heißt, für jeden Teil von dieser Onboard-Software haben sie so Kommando-Interface-Strukturen. Also sie haben ein allgemeines Interface für Stromkommandos und ein allgemeines Interface für Telemetriekommandos. Und das heißt, die sind alle an festen Adressen im SRAM und die können wir rausfinden, basierend auf den existierenden Firmware-Images. Und das heißt, wir können diese V-Tables hijacken und da den Control-Flow übernehmen und den ganzen Code, der bereits existiert, zum Übertragen der Kommandos wieder benutzen und müssen den nicht selber implementieren. Das heißt, hier jetzt ein bisschen Beispielcode, der nicht wirklich das echte Ding ist. So, aber das ist, was der Computer im Allgemeinen macht. Also, der Computer guckt, okay, ist das jetzt das Loader-Subsystem oder ist es das PCU-Subsystem? Und je nachdem wird er dann die Ausführfunktion aufrufen von diesem Loader-Unterkommando. So, und dieser Loader-Kommando, weil es jetzt einer von diesen symbolischen Typen ist, wird er im Speicher nachgucken, diesen virtuellen diese virtuelle Zeigertabelle und Pointer-Tabelle und wird dann diese Tabelle im Flash wieder aufrufen und da ist dann der tatsächliche Handler drin für diesen Typen. So, das heißt, der wird diesen Pointer jetzt aus dem Flash laden und dann dahin springen. So, und das, was wir jetzt hier machen können, ist, wir können hier jetzt die Ausführung unterbrechen und übernehmen. Wir können jetzt einfach sagen, dass dieser Pointer in den Parameter-Flash zeigen soll, wo wir unsere neue Payload reingeladen haben. Ja? Das heißt, wir nehmen einfach die existierende VTable, packen da eine neue VTable rein und packen da unsere eigene Funktion hin. Das heißt, wir können einfach sagen, hey, wenn wir jetzt einen neuen Telekommando hinzufügen wollen, dann können wir da einfach prüfen, ob das, wenn es ein neues Command ist, dass wir das selber ausführen. Und wenn es ein Command ist, den es schon gibt vorher, dann können wir das wieder weiterleiten in die existierende Software, die bereits existiert. Wir müssen nichts neu implementieren von der Software, die bereits existiert auf dem Computer. Und das hat uns eine Menge geholfen mit dieser 2 Kilobyte Größenbegrenzung, die wir hatten. So, ein Problem ist jetzt noch die Bandbreite. Also, ein bisschen Mathe. So, ein Software-Image ist ungefähr 300 Kilobyte groß und wir haben nur 4 Bytes Payload pro Telekommando. Das ist leider eine Begrenzung vom COM-System, die wir nicht ändern können. Und es gibt noch eine Begrenzung, die ist nur ein Kommando pro Sekunde. Das ist so vorgeschrieben, weil es nur ein Kommando pro diese 3 Sekunden Pausen machen kannst. Du hast 15 Minuten pro Pass, 6 Passes pro Tage, das heißt, wir brauchen mindestens 2 Wochen für unser Software-Update. Und realistisch werden wir wahrscheinlich sogar noch länger brauchen. Und vielleicht wollen wir sogar mehrere Software-Updates machen. Die Frage ist jetzt, können wir das irgendwie noch schneller kriegen? Und ja, können wir. Sie haben tatsächlich irgendwann mal Unterstützung für einen längeren Telekommand-Support hinzugefügt. 256 Bytes. Das COM-System unterstützt das bereits, das OBC-System unterstützt es auch, aber leider werden nicht beide davon die gleiche Version von dem Protokoll und deswegen können wir die nicht zusammen benutzen. So, das müssen wir also erstmal irgendwie beheben. So, das hier ist das Problem. Jeder von diesen Rechtecken ist eine Nachricht, die auf dem CAN-Bus gesendet werden kann. So, und die Art, wie diese Transaktionen auf dem CAN-Bus funktionieren, wenn man mehr als 8 Bytes senden möchte, ist, man hat eine Startnachricht auf der unteren linken Seite mit einer Kontrollnummer. Da steht eine pseudo-zufällige Kontrollnummer drin. Dann kommen eine Reihe von Nachrichten und dann haben wir eine Stoppnachricht. Und in der Stoppnachricht steht nochmal die Kontrollnummer und die werden miteinander verglichen, um sicherzustellen, dass wir nicht 2 Transaktionen übereinander liegen hatten. Und wir haben auch nochmal eine Checksumme über all den Daten, die in dieser Transaktion gesendet wurden. So, jetzt ist das Ding, dass das COM-System noch eine weitere Datennachricht hinzufügt. Und das Problem ist, dass also, wenn jetzt das empfangen wird, dann wird er das letzte Datenbyte, die letzte Datennachricht interpretieren als die Stoppnachricht und wird dann versuchen, die als Kontrollnummer und Checksumme auszuwerten. Und das wird natürlich nicht funktionieren. Weil er das dann halt einfach fehlverstehen wird. So, was können wir da jetzt machen? Was wir jetzt machen können, ist, dass wir da den Interrupt-Händler der Onboard-Software jetzt hijacken. So, dieser Interrupt-Händler, der immer aufgerufen wird, wenn eine CAN-Nachricht empfangen wird, den können wir überschreiben mit unserem eigenen Code. Und das ist tatsächlich nicht eine Menge Code, den wir reproduzieren müssen. Das heißt, wir können den existierenden Code nehmen und reproduzieren und wir können einfach sagen, wenn wir diese N+1-Datennachricht empfangen, dann können wir einfach sagen, die speichern wir am richtigen Ort im SRAM und dann werfen wir sie einfach weg. Und das heißt, die Onboard-Software empfängt diese weitere Nachricht nicht und interpretiert sie also auch nicht. Dann warten wir auf die Stopp-Nachricht und die Nachricht, die wir weggeworfen haben, benutzen wir jetzt, um die Checksumme noch so zu modifizieren, dass sie wieder korrekt aussieht, weil dieses eine weitere Datenbyte müssen wir leider in die Checksumme noch mit reinrechnen. Das heißt, und das geben wir dann wieder weiter an die Hauptsoftware vom Bordcomputer. So, super, wir haben einen Plan, wir testen es auf unserem Laborexemplar, hat super funktioniert, also müssen wir es jetzt im echten Weltraum probieren. So, erstmal einen Plan. Wir müssen dieses 2 Kilobyte Image irgendwie in den Weltraum kriegen. So, das Ding ist, es gibt ein großes Risiko, dass wenn wir irgendwas zurücksetzen aus Versehen, dann können wir diese eine Möglichkeit, die wir noch haben, auch ausbrennen und dann würde gar nichts mehr gehen. Das heißt, wir haben noch ein paar Sicherheitsmechanismen. Wir haben ein Sicherheitsimage. Das sind nur 4 Instruktionen und die haben wir nicht in die ungenutzte Sektion gemacht, sondern in die unwichtigste Sektion. Sodass, wenn irgendwas kaputt geht bei unserem Upload-Prozess, dann werden wir vielleicht Funktionalität verlieren, aber zumindest das bisschen sollte noch gehen. Dieses Safety-Image, alles, was es macht, ist, macht einen Flash-Aufruf und unburnt die Sektion, die wir gerade benutzt haben. Und das heißt, wenn wir eine Page burnen, dann können wir die davon recovern. Wir können das wiederherstellen. Dann haben wir ein Loader-Image. Das ist eigentlich, sind hauptsächlich so Convenience-Features, also Dinge, die wir einfach für Gemütlichkeit machen. Es ist immer noch ziemlich langsam alles mit diesen 4-Byte-Chunks und sowas. Das heißt, wir haben so ein grobes Telemetriesystem, so ein Fix dafür wieder eingebaut, damit wir wieder ein paar Telemetriedaten kriegen können und ein 60-Sekunden-Timeout, damit wir wieder ein bisschen sinnvoller Dinge senden können. Und dann müssen wir das gesamte Software-Image wieder hochladen.
About 600 commands.
Das sind ungefähr 600 Telekommandos. Das wird ein bisschen dauern, aber na gut, dann legen wir mal los. Wir starten mit diesem Sicherheitsimage. Hat gut funktioniert. Wir mussten es nicht benutzen. Soweit schon mal so gut. Wir haben das Loader-Image installiert. Das hat auch funktioniert. Wir haben ein bisschen Telemetrie zurückbekommen. Die Fixes scheinen funktioniert zu haben. Wunderbar. Und als wir dann das Main-Image hochgeladen haben, ist mir noch was Interessantes aufgefallen. Das hier ist die Hauptseite, wo wir die ganzen Schalter des Satelliten sehen können. Und da sehen wir beim CAN-Bus, wenn ihr da hinguckt, genauer, da habe ich ein Flash-Dump-Kommando gesendet, einer von diesen unbenutzten Kommandos, um zu gucken, wie viele von den Kommandos, die gesendet wurden, auch tatsächlich empfangen wurden. Um zu wissen, ob es da irgendwelche Lücken gab, ob irgendwas vielleicht weggegangen ist. Und dann habe ich gesehen, oh warte, die Kamera ist angegangen. Weil ich hatte eigentlich nicht der Kamera gesagt, dass sie angehen soll. Das hat mich ein bisschen besorgt. Aber ich habe am Ende rausgefunden, was der Bug war. Das hier ist der Code dazu. Sieht irgendjemand vielleicht das Problem? Sie haben ein Break-Statement vergessen. Wann immer einen Flash-Dump macht, macht man auch immer ein Bild. Das haben wir tatsächlich ziemlich häufig gemacht. Ups. Ich habe mit dem Projektleiter gesprochen und der meinte, die Kamera hat tatsächlich nie so richtig funktioniert und sie haben nie wirklich ein Bild von dieser Kamera bekommen, weil der Software-Support nicht ausreichend war. Und das Ding ist, alles was passiert ist, dass nach 60 Sekunden das Ding wieder ausgeht und 60 mA in der Zeit benutzt. Gut, da passiert nichts, ist okay. Und das Ding ist, wir brauchten dieses Kommando wirklich und das heißt, wir haben es einfach weiter benutzt, so wie es war. So, das heißt, wir laden alles hoch. Wir mussten es 9-mal machen, bis es geklappt hat. Und dann haben wir das Telekommando geschickt, um die TMS-Parametersektion neu zu setzen, um die Parameter zurückzukriegen, die Telemetrie. Und tatsächlich, wir haben den kompletten Telemetriesatz zurückbekommen, mit Spannungen und allem. Das heißt, wir haben den Satelliten wieder in den Zustand bekommen, wie bevor das alles passiert ist. So, und jetzt mein Lieblingskapitel. Ich könnte euch jetzt noch ein bisschen langweilen mit... Naja, warte mal. Okay, also, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen den Satelliten wieder in Betrieb nehmen. Wir müssen jedes einzelne System neu in Betrieb nehmen, das alles durchchecken. Ich könnte euch das alles zeigen, es ist wirklich langweilig. Der Spoiler ist, es funktioniert alles. Aber was ich gerne hervorheben möchte, ist diese Kamera. Weil ein Satellit, der keine Bilder macht, naja, weißt du. Also die Software ist irgendwie nicht komplett. Aber niemand konnte mir so richtig sagen, was da fehlt in der Software. Das Problem ist, ich habe in unserem Laborexemplar die Kamera gebrickt. Weil, was passiert ist, vielleicht erinnert euch, wir wollten ein neues Dev-Setup zusammenbauen, ein Entwicklungs-Setup. Und ich habe da zwar die richtige Platine benutzt, aber ein Widerstand auf dieser Platine war am falschen Ort. Und das heißt, statt die Kamera mit dem Onboard-Computer zu verbinden, habe ich sie mit einem Stromschalter verbunden. Die Kamera mochte das nicht so, die war da nicht so glücklich drüber. Ich habe noch nicht ganz versucht, das wieder zurückzumachen. Das Problem ist, jetzt nutzt die Kamera nur noch 25 mA von den 60 bis 80 und das heißt, das ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Und ich habe kaum noch eine Kamera gefunden. Es gibt eine bei dem türkischen eBay Kleinanzeigen, aber das hat auch nicht ganz geklappt. Aber das Ding ist, was wir herausgefunden haben, ist, dass die Kamera auf dem Flugmodell, die scheint ja zu funktionieren auf dem richtigen Satelliten. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen In-Orbit-Debugging machen. Das heißt, wir können jetzt unseren Flash-Dump-Kommando benutzen, um aus dem SRAM runterzuladen, was statt aus dem Flash, ne? Weil es ist ja auch einfach nur ein Memcopy, hat sich später herausgestellt. Also, ja, wir können ja auch irgendwie ein Bild machen, während wir das runterladen. Da wird ja jedes Mal wieder ein Bild gemacht. Also laden wir Bilder runter, während wir sie machen, aber das ist okay. So, also, das hier ist der Command, den wir bekommen haben. Und da steht, hey, ich habe ein Bild mit so und so vielen Bytes bekommen und also irgendwie, ich dachte, das würde nicht funktionieren, aber das ist das Bild, das ist die Nachricht, die ich bekomme. Dann habe ich den Download-Knopf gedrückt und hey, ich habe das bekommen. Also es funktioniert irgendwie doch. Jetzt kann ich euch nicht ganz sagen, ob irgendwann in den letzten 10 Jahren es plötzlich angefangen hat zu funktionieren oder ob es immer funktioniert hat. Aber um einmal zu erklären, was dieses Bild ist, oben links, das ist die Erde, aber der automatische Weißabgleich extrem, extrem schwierig bei was quasi zur Hälfte komplett schwarz und zur Hälfte komplett weiß ist extrem schwierig. Unten rechts, das ist die Sonne, was es uns ein bisschen blendet, aber mit genug Einstellungen und mit den richtigen Steuersignalen können wir es hinkriegen, die Kamera auf die Erde gucken zu lassen. Ja, es ist vielleicht nicht die beste Kamera, ja. Es sind 640 x 480 Pixel. Man wird hier auch sehen, dass unten rechts da ein paar Pixelfehler sind. Das Problem ist, weil jemand da kleiner als kleiner gleich, statt kleiner gleich benutzt hat. Das heißt, das hier ist übrigens Polen. Das ist Warschau. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Dieses kleine sternförmige Ding, das ist Warschau. Das ist Ungarn. Und da oben rechts, das ist ein bisschen hakeliger als eine Wolke sein würde. Das sind tatsächlich die Alpen. Und unten links ist Budapest. Und jetzt kommt mein größtes Problem mit diesem Talk. Ich habe so sehr versucht, ein Foto von Hamburg zu kriegen, aber den letzten gesamten Monat war es die ganze Zeit wolkig in Europa. Das heißt, das Beste, was ich euch geben kann, ist das hier.
So, North is actually to the left in this image. In the bottom left is Hamburg, I promise. Unten links ist Hamburg, ich verspreche es euch. Und hier haben wir endlich ein schönes Bild vom Sonnenaufgang. Und das ist das erste, mit dem ersten tatsächlichen Forschungsbild von BISAT 1 in über 10 Jahren kann ich euch endlich beweisen, die Erde ist tatsächlich rund. Das ist, wo wir heute sind. Alles, was grün ist, ist getestet und funktioniert. Alles, was blau ist, haben wir noch nicht getestet. Das eine, was nicht so ganz funktioniert, ist ein Sensor, der 20 mA mehr zieht, als er sollte. Und das gesamte Ding ist quasi fabrikneu. Ich bin tatsächlich ein bisschen vor der Zeit. Ich möchte jetzt mit einem Plot über die Zuverlässigkeit zeigen. Das hier vergleicht CubeSat Zuverlässigkeiten über Zeit mit der X-Achse auf der Zeit und der Zuverlässigkeit auf der Y-Achse. Dieser Plot startet nicht bei 1, sondern bei 0,8. 20% an CubeSats sind tot bei Ankunft, die funktionieren nie. Und nach drei Jahren sind wir normalerweise bei etwa 50%. Und ich möchte dem gesamten BZ1-Team danken dafür, dass ihr Satellit nach 15 Jahren immer noch funktioniert. Und ich möchte ein paar Leuten von der Universität danken, meinen Thesis-Advisor von meiner Bachelor-Thesis und ein paar anderen Leuten. Und damit bin ich jetzt durch und möchte fragen, ob ihr noch Fragen habt.
Amazing.
Großartig, großartig. Danke, vielen Dank. Und das war großartig. Keiner braucht mir erzählen, dass Softwareentwicklung nicht kreativ sein kann. So, gibt es Fragen im Saal? Wenn ja, dann kommt bitte zu dem Mikrofon. Und wir haben die Signal Angel, die eure Fragen aus dem Internet lesen.
Which you've probably also already been asked. You have successfully captured a vehicle in space. Would you consider yourself a space pirate?
Ich habe eine Frage, nachdem du erfolgreich einen Satelliten gekapert hast, würdest du dich als einen Raumfahrtpiraten bezeichnen? Ich würde nicht sagen, dass ich ein Raumfahrtpirat bin, weil niemand wirklich gehörte dieser Satellit.
Yeah, thank you very much. And then I see we also already have people at the microphones. I would start with microphone number one here. Question, please.
Mikrofon 1, die Frage bitte. Danke, großartiger Talk. Hast uns gezeigt, wie du Computer Nummer 2 repariert hast. Habt ihr überlegt, Computer Nummer 1 auch zu reparieren? Sehr gute Frage. Ich habe eine Slide dafür.
Ja, sehr gute Frage. Ja, wir haben Computer Nummer 1 repariert. Wir haben tatsächlich dann irgendwann die Logs aus 2011 nochmal gefunden. Die waren auf einem anderen System, deswegen hatte ich die nicht. Und da dachten wir, dann haben wir rausgefunden, warte mal, all die Symptome sind genau umgekehrt. Also der Satellit, statt unendlich Frames zu senden, sendet er nur 1. Und statt Nullen zu senden, sendet er nur Blödsinn. Und da habe ich irgendwann rausgefunden, da steht im Datenblatt, dass man sogenannte Präprogrammierung macht. Also man will nicht, man sollte nicht bestimmte Bereiche, die mal eine 1 waren, wieder zu 0 umprogrammieren. Das heißt, bevor man irgendwas nullt, sollte man alles erstmal zu einer 1 setzen. Das heißt, statt dass alle Parameter super hoch sind, sind sie plötzlich 0. Und das heißt, alle Symptome sind plötzlich umgekehrt. Sie werden wahrscheinlich nicht den Onboard-Computer wieder wechseln auf den Nullten, weil sie das Risiko haben, dass er kaputt gegangen ist. Aber man kann es nicht wirklich rechtfertigen, das auszuprobieren. Aber vielleicht wird irgendwann Nummer 1 wieder kaputt gehen und kann man wieder wechseln. Aber prinzipiell sieht der Fehler sehr ähnlich aus und behebbar.
Das Internet hat eine Frage. Mehrere Fragen sogar. Wie hast du das alles rausgefunden? Bist du nur nach dem Source Code gegangen oder gibt es noch mehr Dokumentation?
Ja, also die Dokumentation war sehr spärlich. Heutzutage ist das alles ein bisschen besser, aber damals war das relativ früh für solche Sachen. Da gab es nicht so viel Archivierung allgemein. Das war mehr so einfach Leuten eine E-Mail schreiben, um Software zu kriegen. Und da weißt du halt auch leider immer nicht, ob du die richtige Version hast, außer wenn du wirklich eine Garantie bekommst von Leuten. Und das Ding ist, da ich an BSAP 9 gearbeitet hatte, hatte ich den Quellcode dafür. Und ich habe irgendwann mal rausgefunden, an irgendeinem Sonntagabend, dass wenn du weit genug zurück in der Git-Historie von diesem Code gehst, kommst du zu BSAT 1. Und es war irgendwie eine Sonntagnacht und dachte ich mir, hey, ich kann mal ausprobieren, wie weit ich in der Git-Historie zurückgehen kann. Also die Dokumentation ist sehr spärlich. Vieles davon war eine Menge Arbeit. Das hat auch echt viel Zeit gekostet. Und vieles davon war einfach die richtige Dokumentation von den richtigen Leuten zusammenzutragen. Und für manche Sachen habe ich mittlerweile okay Dokumentation, für viele Sachen habe ich sie immer noch nicht. Also zum Beispiel für den Onboard-Computer habe ich mittlerweile okay viel Dokumentation. Ich habe mit verschiedenen Leuten geredet, die an solchen Sachen involviert waren. Wir mussten auch mal eine Bodenstation aktualisieren und reparieren, weil tatsächlich die Bodenstation nicht mehr kompatibel war mit BSAT 1. Da mussten ganz viele Sachen zurückgebaut werden. Da war so viel auch manuelle Arbeit involviert und viel Reden mit vielen Leuten. Aber super viele Leute waren auch super hilfreich und hatten mega Bock, da mitzuhelfen. Weil das ist das Ding mit den älteren Satelliten der TU Berlin. Das macht die sehr aus, dass sie so ein bisschen so ein Maskottchen sind und alle damit helfen wollen.
Thank you.
Wollen.
Yes, and then there is another question on microphone number 3.
Eine weitere Frage von Mikro 3. Danke für den Talk. Nachdem du jetzt mit dem Bugs fixen gestartet hast, wirst du weitermachen am Kamerasystem?
Ja gut, da ist jetzt die Frage, was will man damit machen? Also es gibt ein paar Überlegungen, dass wenn man den Code von einem modernen BISAT-Satelliten nehmen würde und das alles zurückportet auf den alten. Das Problem ist, dass sich viel von der Hardware geändert hat. Das ist also gar nicht so einfach. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Software-Updates schreiben für den Satelliten. Mittlerweile ist er halt einfach so eine Testplattform, ne? Was ich gerne ausprobieren wollen würde, ist, ich würde gerne den Kamerafehler beheben. Ich würde gerne versuchen, Video zu bekommen, wäre super cool. Aber die primäre Mission vor allem ist einfach, das Ding möglichst lange am Leben zu halten. Das Ding ist in 2037, dann, wenn er dann noch funktioniert, dann bin ich glücklich.
Amazing, thank you. The Internet has another question.
Eine weitere Frage aus dem Internet. Wie oft rebootet der Satellit und ist das normales Verhalten?
Das ist eine interessante Frage, ne? Weil dieser Reset, ja, es passiert relativ häufig tatsächlich. Aber das liegt daran, dass es einen Bug gibt, dass im Safe-Modus er alle 30 Minuten selber rebootet. Das Ding ist, es wäre trotzdem ein ziemlich großer Zufall, wenn er wirklich im genau gleichen Zeitpunkt jedes Mal rebooten würde und das mit dem Flash lesen und schreiben korreliert jedes Mal. Also das hier ist der Code, der das macht übrigens. Sie löschen die Flash-Seite. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Das heißt, sie haben da sogar noch einen Timer drumherum, mit dem sie warten, bis es fertig ist. Und manchmal scheitert das Löschen des Flashs. Das heißt, sie haben dann noch einen Timer, der das dann nochmal versucht. Oder das Ding ist, wenn du es dir genau anguckst, ist, dass es ein bisschen rückwärts ist. Sie wollten eigentlich schreiben, während wir noch nicht fertig sind und wenn die Zeit kleiner als 300 Millisekunden ist. Aber sie haben tatsächlich geschrieben, während wir nicht fertig oder wenn wir 300 Millisekunden oder länger gebraucht haben, dann warten wir unendlich lange. Das Ding ist, das geht dann in einen unendlich Loop und dann gibt es einen Watchdog-Timer, der dann nicht mehr getriggert wird und der hard resettet dann den Satelliten. Das heißt, es kann passieren, dass deswegen das Ganze sich in genau dem Moment komplett selber resettet, was unseren ursprünglichen Fehler wahrscheinlicher macht.
Wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Und danke für diesen großartigen Talk. Meine Frage: Warum waren die Parametersektionen vom Flash Store nicht mehrfach vorhanden als Firmware?
Ja, genau. Als ich da zuerst mit dem Projektleiter darüber gesprochen habe, meinte der, ja, diese Flash-Seiten sind mit Checksummen versehen. Das heißt, wenn irgendwas mit der Checksumme nicht stimmt, dann würden sie einfach irgendwelche normalen Standardwerte wieder reinschreiben. Und das wäre deren Schutz gegen Flash-Korruption an der Stelle. Das Problem ist, das ist das einzige Mal, dass diese Checksummen hier tatsächlich auftauchen. Das Problem ist, werden nirgendwo überprüft oder geschrieben. Also sie hatten das irgendwie geplant, aber dann leider nie implementiert. Also deren Zeitplan war wohl damals sehr, sehr hektisch. Sie wollten dazu kommen und sind zu vielen Sachen nicht gekommen.
I think the internet has an
additional question. Eine weitere Frage aus dem Internet.
Yeah, there is a question. How do you get involved in a project like this?
Wie kommt man in so ein Projekt rein, wenn man nicht zufällig an der richtigen Universität studiert? Und dazu noch: du bist vielleicht kein Raumfahrtpirat, du bist ein Raumfahrtfreibeuter.
Ja, wie kommt man in sowas rein? Das ist ein bisschen schwierig, ne? TU Berlin hat dieses Projekt, das ist ein belegbares Modul, was sie haben. Ich vermute mal, dass andere Universitäten das auch haben. Also viele andere Universitäten haben auch Satelliten und bei denen ist die Finanzierung auch ähnlich. Es gibt auf jeden Fall eine andere Uni, mir fällt es gerade nicht ein, die da Stuttgart hat ein fliegendes Labor für sowas. Kann man ja mal gucken, ob eure Uni einen alten Satelliten hat, den sie nicht mehr brauchen. Wer weiß. Abgesehen davon, ja, da habe ich schon ein bisschen Glück gehabt, dass meine Universität das gerade hatte. Da hatte ich irgendwie Glück, dass ich das Modul belegen konnte und ja, einfach vielleicht mal rumfragen. Vielleicht können wir einfach fragen, ob man irgendwie deren alte Satelliten haben kann.
Thank you. Additional questions from the Internet.
Danke. Noch mehr Fragen aus dem Internet?
I see at least a microphone number 4 lining up.
Ich habe auf jeden Fall noch Mikrofon Nummer 4. Gibt es die Möglichkeit, das Signal vom Satelliten selbst zu empfangen?
Tatsächlich ja. BSAT ist auf dem Amateurfunk-Radioband 439 Megahertz, nicht ganz sicher. Und wenn man in Europa ist, dann kann man das empfangen. Und all die Telemetrie-Encoding-Daten sind tatsächlich veröffentlicht, weil es ja Amateurfunk ist, darf man das nicht privat halten. Das heißt, man kann es einfach selber empfangen. Er sendet natürlich nicht über Europa, sondern immer nur, wenn wir ihm sagen, dass er senden soll. Aber wenn er gerade morgens über Berlin, über Europa vorbeikommt, dann sendet er was. Oder schreibt mir eine Nachricht, dann aktiviere ich ihn für dich. Das ist auch, weil dieser Amateurfunk-Satellit ist da auch eine Amateurfunk-Technik drauf. Da ist ein Digipeater drauf. Das heißt, man kann selber Nachrichten an ihn schicken und er wird sie wieder runterschicken. Das Coole ist, wenn ich also aus Berlin eine Nachricht dahin schicke, dann kann man die sehen überall da, wo der Satellit hinstrahlen kann, was ein ziemlich großer Bereich ist.
Thank you very much. There is another question up again.
Eine weitere Frage. Danke für die großartige Arbeit, sieht nach einem sehr coolen Projekt aus. Weißt du zufällig, was für ein Betriebssystem auf BSAT läuft? Weil ich glaube, dass ein oder zwei meiner Professoren darin involviert gewesen sein könnten.
Ich glaube, ich weiß, welches Echtzeitbetriebssystem es ist. Es ist RODOS. Ja, also leider ist es RODOS. Ja, sollte ich nicht sagen, aber ich habe gehört, es wurde sehr viel besser nach dem Projekt. Wobei, warte mal kurz. Ist es nicht irgendwie DOS oder so? Ich glaube, alles nach BSAT 2 läuft auf RODOS. Ich glaube, BSAT 1 läuft auf irgendwas anderem. Ich glaube, TinyBOS oder irgendwie sowas. Das glaube ich auch aus der Würzburger Uni. Ich bin aber nicht mehr in Kontakt mit denen. Das war lange vor meiner Zeit alles. Ich betreibe hier eher Software-Archäologie mit diesen Sachen.
Wenn du willst, kann ich gucken, dass ich den Kontakt mit Professor Monti herstelle.
Ja, schreib mir gerne nachher im Fedi, dann können wir einen Kontakt herstellen.
Thank you. I imagine these complicated emails asking for.
Ich kann mir diese komplizierten E-Mails schon vorstellen. Erzähl mir über diese alte Technologie. Ja, es ist sehr nützlich. Mikro 1. Über die Datenrückhaltung im Flash-Chip, gibt es dafür Hersteller-Spezifikationen?
Ja, ich habe da mal ein bisschen rumgerechnet. Also ich glaube, wie lange der die Daten erhalten kann und wie das da aussieht und ob man sich da Gedanken drüber machen muss in der Lebenszeit des Satelliten. Und es sind irgendwie 1 Million Zyklen und ein Jahr Erhaltung oder so. Aber ich glaube, die Erhaltung ist für die maximale Temperatur gespeckt. Das sind 70 Grad. Aber das Ding ist, wir sind meistens zwischen 20 und minus 10 Grad. Und ich habe eine Formel gefunden, die gesagt hat, wir sollten ungefähr so 1000 Jahre Flash-Retention-Zeit haben, also Flash-Erhaltungszeit. Also sind wir, glaube ich, okay damit.
Mikrofon Number 3 ist unsere nächste Frage.
Mikrofon 3.
Thank you for the awesome talk. It was really good. My question is,
meine Frage ist, gibt es Security, der in das Kommandosystem eingebaut ist, um zu verhindern, dass jemand den Satelliten abfuckt?
Ja, die ganze Telemetrie, die ist unverschlüsselt. Sie muss auch unverschlüsselt sein. Es gibt eine Ausnahme im Amateurfunkradio in den rechtlichen Sachen dazu, dass du Sachen, die du hochlädst, verschlüsseln darfst, aber runterladen nicht. Ich darf nicht ganz sagen, was für eine Verschlüsselung das ist, dann könnte ich Probleme kriegen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, wie man in beide Richtungen Dinge noch verschlüsseln kann, um es sicher zu machen mit IIS und also so ähnlich wie TLS. Aber ich weiß nicht genau, was sie auf BSAT 1 machen.
Mehr Fragen aus dem Internet. Würde es helfen, neben dem Satelliten herzufliegen, um mehr Zeit zum Upload zu haben?
Naja, jetzt ist die Frage, wie schnell ist so ein Flugzeug im Vergleich, ne? Also eine Sache, die auf jeden Fall hilft, ist, wenn man eine Bodenstation an einen anderen Ort packt. Also die TU Berlin hat eine in der Nähe des Nordpols in Svalbard und wegen dieser Nord-Süd-Rotation Je weiter nördlich du mit deiner Bodenstation geht, desto mehr Zeit hast du in deinem Uplink und Downlink. Aber man muss leider auch ein paar Änderungen machen, um das kompatibel zu machen. Wir haben die Bodenstation tatsächlich fast gar nicht benutzt dafür. Im Endeffekt natürlich ist mehr Bandbreite besser. Wir haben tatsächlich noch kein komplettes Software-Update gemacht. Wir haben nur diesen einen Fix gemacht und das war mit 10 Überflügen möglich. Für eine lange Zeit ist es auf jeden Fall so, dass wenn man eine bessere Bodenstation hat, das auch hilft.
If there's a B-set one, there should be a B-set two.
Was wäre es damit, andere B-sets als Proxys zu benutzen?
This is actually the grandfather of a very long... Ja, also B-set geht auf jeden Fall bis 13. Das ist der Anfang von einer sehr langen Kette von Satelliten. Das Ding ist, B-set 1 ist in einer ganz anderen Orbithöhe, in einer sehr hohen. Und die Orbithöhe definiert, wie lange die Satelliten leben meistens. Es gibt tatsächlich nur noch einen anderen B-set-Satelliten, der schon noch am Leben ist. Die anderen sind alle schon verbrannt. B-Sat 1 wird auch der letzte B-Sat sein, tatsächlich. Das heißt, wir können die anderen nicht mehr zum Testen benutzen, leider. Das ist natürlich praktisch, weil wir konnten auf jeden Fall gegen ein paar andere Satelliten testen hier unten. Und wir hatten für viele Sachen keine richtigen Modelle. Und da konnte ich dann mit anderen B-Sat-Modellen testen, ob die Daten, die wir ungefähr so sind, wie wir sie erwarten. Und ich konnte auch einmal mit B-Sat 9 operieren, der relativ ähnlich ist zu B-Sat 1 in der Konstruktion. Das hat auf jeden Fall geholfen. Aber die sind leider nicht mehr am Leben. Ja, das macht uns auch sehr traurig.
Danke, ich kann mir vorstellen, dass sowas nicht allzu häufig passiert, dass ein Satellit im Weltraum verloren geht. Aber wenn sowas passiert, hast du irgendeinen Plan, irgendeinen Satellit, von dem du wünschst, dass du damit rumspielen könntest?
Das Ding ist, die meisten Leute erzählen dir nicht so viel über deren Satelliten, die gescheitert sind oder schiefgegangen sind. Es gibt einen anderen Satelliten von der TU, der heißt Technosat. Der ist nicht direkt kaputt, da ist was anderes, was ich probieren will. Falls ihr da Hintergründe habt oder falls ihr Ideen oder falls ihr Satelliten habt, die vielleicht sogar reparierbar sind, kontaktiert mich gerne. Ich würde mich auf jeden Fall interessieren. Das Problem ist, die sind tatsächlich schwer zu finden, ja. Ach, meinst du wirklich? Ja, tatsächlich. Aber hey, sie bauen jetzt noch mehr Satelliten, also vielleicht kriegen wir auch noch mal irgendwann mehr.
Das Internet hat noch mehr Fragen.
Wir
haben noch ein bisschen Zeit für die Fragen aus dem Internet. Warum würdest du einen Satelliten in Orbit senden mit einer nicht funktionierenden Nutzlast?
Das ist eine gute Frage. Also wie schon erwähnt, ist B-Sat 1, also die Kamera war nicht die richtige Payload von dem Satelliten. Also das war eher eine Demo-Mission, um zu zeigen, ob man überhaupt die ganze Elektronik in so einen kleinen Formfaktor kriegen kann. Das ist überhaupt der zweite CubeSat, der Reaktionsräder hatte, um sich zu orientieren. Und und sich somit selber orientieren kann. Also das Ding ist, die Kamera ist mehr so eine Dummy-Payload, um vielleicht noch ein paar Zusatzsachen zu demonstrieren, wie zum Beispiel, man kann eine Payload haben, aber tatsächlich die tatsächliche Payload war die technische Demo von diesen Schwungrädern und entsprechend hat er eigentlich sein Ziel erreicht.
Wir sind jetzt quasi am Ende unseres Timeslots. Ich möchte jetzt Piston meine fragen, ob er hinterher noch ein bisschen mehr Zeit für Q&A hat oder ob ihn Leute kontaktieren können. Und ja, wenn es also noch Fragen gibt, dann kontaktiert Piston meiner doch bitte direkt. Danke für den Talk und die Erkenntnisse dahinter. Piston meiner.